Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte nur noch mal den ersten Vers aus Jesaja 11 wiederholen. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Amen. Liebe Gemeinde, das Bild vom Spross und Zweig aus der Wurzel Isais, des Vaters von David, entspricht im Grunde zu 100% der Pflanzaktion von Gottes Waldmacher, wie Toni Renaudo von einer großen deutschen Zeitung fast schon liebevoll genannt wurde. Doch was meint Gott, der dieses Wort durch den Propheten Jesaja ausrichten lässt, eigentlich mit diesem Bild? Das soll unser erster Gedanke sein. Vom gefällten Baum zum neuen Spross. Vom gefällten Baum zum neuen Spross. Offensichtlich steckt in dem Bild vom gefällten Baum auch eine ganze Menge Ernst drin. Juda hatte in dieser Zeit keinen guten König. Gott lud Ahas, wie der König hieß, zum Glauben und Vertrauen ein. Das kann man im Jesaja-Buch nachlesen. Er bot ihm sogar Glaubenshilfe in Form eines Zeichens an. Bitte drum, ich gebe dir ein Zeichen, das dir hilft, auf mich zu vertrauen. Doch Ahas diente anderen Göttern und brachte einem dieser blutrünstigen Götzen sogar sein eigenes Kind zum Opfer dar. Deshalb musste er sich von Gott anhören: Dein Stamm wird abgeschlagen, so ist das Bild gemeint. Dein Stamm wird abgeschlagen. Der Thronfolger ist schon unterwegs. Er wird ganz anders sein als du, nämlich ein Immanuel, ein Gott mit, ein Mensch, mit dem Gott ist. Tatsächlich waren die Tage des Ahas schon gezählt. Und Hiskia kam, vielleicht schon als Kind auf dem Thron. Und dieser Hiskia war einer, der ganz bewusst mit Gott unterwegs sein wollte. Einer, den die Bibel lobt, vor allen anderen Königen Judas sei David. So setzte Gott in Hiskia ein erstes Vorzeichen. Ein erstes Vorzeichen auf den ganz großen Spross. Aber der eigentliche Spross war er nicht. Auch Hiskia war ein fehlerhafter Mensch. So fand man von ihm ein Siegel, also in unseren Tagen, da stand Hiskia drauf, also eindeutig. Und auf diesem Siegel war das Zeichen des Sonnengottes drauf. Wahrscheinlich ein Zugeständnis an die assyrischen Oberherren. Auf den einzigartigen Spross, den richtigen Spross, der die Welt verändern würde, sollte Israel noch 700 Jahre warten. Aber ein Vorzeichen, das war der Hiskia. Doch halten wir das fest. Im Bild steckt viel Ernst. Ich habe gestern auch geschwind den Pfarrer Julius von Jahn erwähnt, der gegen das Anzünden der Synagogen vor 80 Jahren predigte. Er hatte die Ahnung und manche wenige hatten sie auch, als damals die Synagogen, die Gotteshäuser des Volkes Israels angezündet wurden. Jetzt brennen die Synagogen und bald brennen die Städte. Und so kam's. Was der Mensch sät, wird er ernten. Gott lässt sich nicht spotten. In diesem Wort liegt ein großer, großer Ernst vom abgeschlagenen Baum. Auch heute lässt er sich nicht spotten. Aber gehen wir jetzt auf die hoffnungsvolle Seite des Bildes vom neuen Spross. Was ist damit gemeint? Im ersten Jahrhundert vor Christus besiedelten Juden aus der Gegend von Jerusalem das dünn besiedelte Galiläa neu. Galiläa im Norden, die waldreichere Gegend. Damals gründeten ausgerechnet Angehörige der Großfamilie Jesu, also seiner Vorfahren, zwei Orte, den einen mit dem Namen Nazareth und Kochaba. Beide Namen bezeugen die Hoffnung dieser Siedler. Aus der Gegend um Jerusalem siedelten sie in Galiläa und gründeten diese zwei Orte. Ihre Hoffnung auf den kommenden Messias, denn Kochaba heißt Sterndorf, nach der uralten Verheißung vom aufgehenden Stern aus Jakob, und Nazareth heißt Sprossort. Ich habe schon öfters darauf hingewiesen. Eben nach unserem Wort vom Spross aus der Wurzel Isais. Festgehalten hat dies ein Gelehrter des dritten Jahrhunderts, der noch Kontakt zu den letzten Verwandten von Jesus hatte. Zugleich erfüllte sich ein anderes Wort des Propheten Jesaja, der das lange heidnische Galiläa wieder zu Ehren kommen sah. So steht es in Jesaja 8. Die Landschaft Galiläa, in der Jesus aufwuchs und die Bergpredigt hielt und nie gesehene Zeichen tat, heißt ja wörtlich übersetzt Heidengegend. Galiläa, das Wort heißt Heidengegend. Und in diesem Wort, in dieser Landschaft waren jetzt neue Orte der Hoffnung entstanden. Und so trifft auch da die alttestamentliche Verheißung zu, dass Galiläa wieder zu Ehren kommen soll. In dieser wunderbaren Weise hat Gott mitten im Alten Testament den Zeigefinger auf die Landkarte gelegt und angesagt, hier werde ich diese Weltzeit zum Heil und zum Segen wandeln, hier in Galiläa wird es beginnen. Aber dabei fing er ganz klein an. Toni Rinaudo war 2 Jahre, wir haben es gehört, lang über den Spross weggefahren, ohne ihn wahrzunehmen. Er hatte jede Menge Baumsetzlinge in seinem Auto, die nicht anwuchsen. Erst als er sich hinunterbeugte, um die Luft aus den Reifen zu lassen, entdeckte er den Spross. Genau so hat es Gott angestellt, als er das unscheinbare Reis buchstäblich im Schafsmist von Bethlehem zur Welt kommen ließ. Im Schafsmist von Bethlehem kam der Spross, der eigentliche Helfer und Retter. In einer Rallye-Stunde sitzen die evangelischen Schüler im Stuhlkreis. Auch muslimische Jugendliche sind mit dabei. Der Lehrer legt ein großes Blatt, auf dem nur das Wort Gott steht, in die Mitte des Kreises auf den Boden. Die Schüler sollen sagen, was ihnen spontan zu diesem Stichwort Gott einfällt. Da springt ein muslimischer Schüler von seinem Stuhl auf, nimmt das Blatt behutsam vom Boden und legt es auf das Lehrerpult. Natürlich wird er gefragt, warum er das getan hat. Gott, sagt er, gehört nicht auf den Boden, wo er getreten wird und dem Schmutz und dem Dreck ausgesetzt ist. Gott thront in der Höhe, sagt dieser muslimische Schüler. Zuallererst Respekt vor diesem Schüler. Er möchte Gott die Ehre geben. Und trotzdem, an Weihnachten bedenken wir gerade das. Wir sind Gott so wichtig, dass er sich aufmacht in unseren Dreck, weil wir Erdmänner und Erdfrauen sind. Wir hatten es am dritten Advent davon, wie der Name Adam schon sagt. Wir gehören in den Staub und dahin macht sich der hohe Gott auf. Wir kommen aus dem Staub und dem Dreck von uns auch nicht heraus. Deshalb kommt er zu uns, wird unscheinbar und klein und fast nicht zu sehen. Aber auf Augenhöhe mit uns, in Gemeinschaft mit uns begibt er sich. Gut, dass Gott selbst schon mitten im Alten Testament eben seinen Zeigefinger auf die Landkarte gelegt hat mit unserem Bibelwort. Ein Spross wird kommen. Als man die ersten Christen dann auch, macht man ja immer so, mit einem Schimpfwort belegte, Man sagte, die Nazarener sind das, weil aus Nazareth, da hat man nichts Gutes erwartet, hat man zu den ersten Christen Nazarener gesagt. Dann trugen diese ersten Christen diesen Namen nicht ohne Stolz. Wir sind die Sprossleute Gottes, seine Pflanzung. Darüber müssen wir nachdenken in einem zweiten Gedanken. Vom Spross zum eingepfropften Reis oder zum eingepfropften Zweig. Zunächst steht dieser Spross, geboren in Bethlehem und aufgewachsen in Nazareth, dem Sprossort, für sich allein da. Doch es ist die Sehnsucht der Menschen von jeher. Der heidnisch-römische Dichter Vergil hat wenige Jahrzehnte vor Christi Geburt ein berühmtes Hirtengedicht verfasst, in dem er die Sehnsucht der Menschen zum Ausdruck bringt, mit merkwürdig wunderbaren Anklängen zur Bibel und zu Jesaja, auch zum Spross. Er schreibt in diesem Hirtengedicht: Nun wird neu ein Spross vom hohen Himmel herabgesandt. Begrüßt doch die Geburt des Knaben. Wer hat es diesem heidnischen Dichter eingegeben? Wer hat es ihm gesagt? Und die Sehnsucht heute, da steht kurz vor Weihnachten ein Interview mit dem Freiburger Hirnforscher Robert Illing in der Zeit, und vielleicht haben Sie es gelesen. Er sagt, religiöse Menschen haben eine positive Vision für die Zukunft. Solide Studien haben gezeigt, dass sie im Durchschnitt glücklicher, gesünder, großzügiger, ehrlicher und kooperativer sind und mehr Kinder haben als Atheisten, sagt dieser Hirnforscher. Auch bekennt er als Naturwissenschaftler freimütig: Naturwissenschaften können uns keine Orientierung dafür geben, was gut und wichtig ist und was nicht. Und er ergänzt: Konsum ist ein Betäubungsmittel, das uns eine Zeit lang von Sinnfragen ablenken kann. Unsere tieferen Lebensfragen können wir aber dadurch nicht beantworten. Sie werden davon noch nicht einmal berührt. Trotzdem bleibt dieser Hirnforscher auf Distanz zum christlichen Glauben, obwohl er das alles sieht. Anders Thomas Mittelhoff, und dem habe ich auch schon erzählt, dem ehemaligen Topmanager der Bertelsmann Verlagsgruppe, der ebenfalls jetzt kurz vor Weihnachten ein Interview gab. Er sagt von sich, was ich gelernt habe: dass Gott mir zum wahrscheinlich letztmöglichen Zeitpunkt einen Weckruf geschickt hat, sodass ich mich besonnen und mein Leben neu ausgerichtet habe. Der Weckruf bestand in einer dreijährigen Gefängnisstrafe wegen Untreue und Steuerhinterziehung. 10 Jahre vorher war er einer der gefeiertsten Topmanager Deutschlands. Dort im Gefängnis begann er die Bibel zu lesen und sein Leben anders auszurichten. Wir müssen dafür nicht im Gefängnis gewesen zu sein. Der wunderschöne Anlass Weihnachten genügt, um neu anzudocken bei dem Spross Jesus Christus. Martin Luther sagt es mit dem Bild vom Neugeborenen, das man auf den Arm nimmt, ja ins Herz schließt. Das also will das Kind von uns, dass es von uns getragen werde. Es will von uns getragen sein, damit wir schließlich sagen können: Dies Kind ist mein. Davon wird dann das Herz weit und stark. Es ist wahrlich wunderbar, wie solch ein Schatz sich in dem engen Räumchen des Herzens einschließen lässt. Und das müsste täglich unsere Übung sein, dass wir von dieser Nahrung uns nährten. Oder mit unserem Bild, das auch der Apostel Paulus benutzt, dass wir Gott einfach, aber von Herzen bitten, dass er uns neu, tief und fest einpfropft und einpflanzt in den Spross Jesus Christus aus der Wurzel Isais. Dass er uns da hinein pflanzt und verwurzelt. Das ist das einmalige Angebot von Weihnachten. Und unter dieser Bitte wird unser Herz und dann auch unser Leben jedes Mal wieder neu ausgerichtet. Und das hat sichtbare und deutliche Folgen, sonst stimmt auch was nicht. Deshalb unser dritter Gedanke, vom eingepfropften Zweig zur Frucht. Vom eingepfropften Zweig zur Frucht. Weil der Stern, der von seiner Tätigkeit in der Öffentlichkeitsarbeit der Liebenzeller Mission, früher Missionar auf Papua-Neuguinea war, erzählte einmal von seiner Erfahrung auf einem eingeborenen Friedhof. Dort waren auffallend viele Büsche auf den Gräbern gepflanzt, sodass er seine Begleiter nach dem Sinn dieses Brauches fragte. Da bekam er die befremdliche Antwort, ja, wir Eingeborenen pflanzen Sträucher auf die Gräber unserer Ahnen. Wenn dann jemand von uns krank wird, dann holen wir uns Blätter von den Büschen und behandeln damit unsere Kranken. Wir versprechen uns davon Kraft und Hilfe von unseren Ahnen. Als Christen brauchen wir keine solchen magischen Bräuche, denn wir haben als Kraftquelle Jesus Christus. Er lässt sie jedem zufließen, der sich bei ihm wie ein Reis am Apfelbaum einpfropfen lässt. Nach dem Maß lässt er sie uns zufließen, die er vorgibt und das er uns zugedacht hat. Aber auch nach dem Maß, mit dem wir bei ihm eingewurzelt und verankert sein wollen. Nach dem Maß, mit dem wir auf ihn vertrauen und von ihm abhängig sein wollen. Eine Familie in North Dakota hatte sich eine Woche vor Weihnachten einen Satz einfacher neuer Krippenfiguren gekauft. Doch beim Auspacken stellte man fest, dass das Jesuskind zweimal drin war. Ein Packfehler wahrscheinlich. Die Kinder freuen sich über das ungewöhnliche Zwillingsgeschwisterchen von Jesus. Doch die Mutter, eine verantwortungsbewusste Frau, schickte die Kinder ins Geschäft zurück mit dem Auftrag an den Ladenbesitzer, er solle die anderen Packungen mit Krippenfiguren mit dem Hinweis versehen, wem das Christkind fehlt, der soll die Telefonnummer 7162 anrufen, weil sie annahm, in einer anderen Packung fehlt dann eben das Jesuskind. Die ganze Woche über geschah nichts. Doch am Heiligen Abend, als die anderen Familienmitglieder noch mit Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt waren, kam der Anruf, das fehlende Christkind betreffend. Und die Mutter machte sich mit der zweiten Krippenfigur auf den Weg zu der entsprechenden Familie. Doch von dort kam irgendwann ihr Anruf, ihre eigene Familie solle mit Decken, Milch und einer Packung Kekse in die Kastanienallee 205 kommen. Dort trafen sie eine Mutter mit 5 noch kleinen Kindern an, die der Vater im Stich gelassen hatte. Alles sei noch gut gegangen und sie wäre auch noch über Weihnachten rübergekommen, erklärte die Frau, aber dann habe auch noch der Ölofen den Geist aufgegeben. Am Verzweifeln habe sie sich an den Hinweis im Schaufenster erinnert, wem das Christkind fehlt, der soll die Nummer 7162 anrufen. Der Gastvater machte sich sofort an den Ölofen. Die 5 Kinder staunten über die Kekse und auf dem Tisch lag die mitgebrachte Krippenfigur, das Jesuskind, das einzige Weihnachtliche in der ganzen Wohnung. Als der Ölofen wieder ansprang und der Vater sich die ölverschmierten Hände mangels Lappen an seinem Schal abgewischt hatte, zog die hilfsbereite Familie wieder ab, nicht ohne noch weitere Hilfe zu organisieren. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Mutter in Not nicht wegen der Krippenfigur angerufen hatte. Was fehlte, war das Jesuskind selbst, das aber durch die hilfsbereite Familie dann ganz gut vertreten war. Die Familienmitglieder brachten eine unerwartete und deshalb umso hoffnungsstiftendere Frucht hervor, weil sie offensichtlich im Saft und in der Kraft des Zweiges aus der Wurzel Isais standen. Bei Toni Renaudo hat das alles so angefangen. Wir haben es vorher gehört. Als Kind mit 8 oder 9 Jahren betete er: Gott, wenn ich groß bin, dann mache mich zu deinem Werkzeug. Im Saft und in der Kraft des Zweiges aus der Wurzel Isais wurde ihm das geschenkt. Vom Satelliten aus kann man seine Verbesserungen beobachten. Die Frucht wird sichtbar von dem Ergebnis seines Gebets mit 8 oder 9 Jahren. Zum Schluss, der Mediamarkt hat einmal zu Weihnachten mit dem Satz geworben: Über Weihnachten wird unterm Baum entschieden. Klar, über die Laune beim Fest entscheiden die Pakete, die unterm Baum lagen. Nein, ganz bestimmt nicht. Über Weihnachten entscheidet nicht, was unterm Weihnachtsbaum liegt, sondern ob wir uns neu und fest einpflanzen lassen in den Spross und Zweig aus der Wurzel Isais. Ob wir uns da neu einpflanzen lassen und ganz selbstverständlich und immer wieder neu wohlschmeckende Frucht hervorbringen, wie uns unser Vers verheißt. Nur lasst uns dafür von Herzen Sorge tragen, dass das bei uns geschieht an diesem Weihnachtsfest, dass jeder von uns, ich auch, sich neu und ganz fest einwurzelt. In den Spross aus der Wurzel Isais. Amen. Wir wollen eine kleine Stille halten, wo man das Anliegen des Predigtwortes, des Predigttextes auch zu seinem eigenen Gebet machen kann. Und dann das Lied 30, es ist das Lied zu unserem Bibelwort, miteinander singen. Es ist ein Ros entsprungen.